Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Kunstparcours als Schwellenerfahrung der Sinne. Skulpturen von Anish Kapoor in Duisburg. Sowie ein Theaterstück über Canapés und Wurströllchen bei einer Kunstvernissage. Und eine Buchmesse für russischsprachige Literatur. Kunst, die überschreitet. Darum geht's heute eine halbe Stunde lang bei Kultur heute. Michael Köhler begrüßt Sie dazu. Was heißt Berufs- und Erwerbsarbeit eigentlich in Zeiten abnehmender Industriearbeit und zunehmendem Einfluss von KI auf Arbeit? Das fragen wir jetzt mal eine Literatin. Zum heutigen Auftakt der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, stets am Tag der Arbeit, liest und diskutiert die Schriftstellerin Heike Geißler. Und die hat sich schon in voraufgegangenen Büchern, etwa 2014 mit dem Titel Saisonarbeit, mit prekären Arbeitsverhältnissen befasst. Letzten Herbst ist ihr Essay Arbeiten erschienen. Und am Nachmittag habe ich sie in Recklinghausen erreicht und gefragt, Arbeit ist ja das eine, Arbeitswelt das andere. Und letztere haben sie streckenweise sogar für schädlich bezeichnet. Sie haben der Arbeitswelt als Literatin allerdings Briefe geschrieben.
Diese Briefe habe ich da reingenommen, um auch gar nicht so sachbuchgemäß, sondern eben auch recht persönlich klagen zu können und mich beschweren zu können bei der Arbeitswelt ganz direkt in Form eines Textes. Und der Hintergrund ist eigentlich der, dass ich den Eindruck habe, Menschen betreten die Arbeitswelt, also junge Menschen. Ich bin ja auch Mutter zweier Kinder. Auch ich habe mich irgendwann mal darauf gefreut, in diese Berufstätigkeit hineinzukommen, was auch immer ich mir damals vorgestellt habe, andere Dinge als meine Wirklichkeit dann jetzt geworden ist. Da sind ganz viele tolle Ideen und es geht nicht nur darum, irgendwie reich zu werden oder so etwas wie viele Menschen, sondern viele wollen auch irgendwie eine ganz sinnvolle und für sich selbst und möglicherweise auch andere bereichernde Tätigkeit erlernen und ausüben. Dann kommt diese Arbeitswelt, die sehr unterschiedlich ist, aber ganz oft sich eben so darstellt, dass sie degradiert, dass sie extrem Wert legt auf Hierarchien, die partiell als offene bezeichnet, aber das sind keine, und dass sie vor allem immer ein Misstrauensverhältnis schürt. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, immer. Das sieht man ja auch in den Diskussionen um Krankschreibung oder so. Also es wird nie vorausgesetzt, dass Menschen freiwillig dorthin kommen, wo sie ihr Geld verdienen. Diese Abhängigkeit wird also irgendwie schon sehr auf die Spitze getrieben. Und das empfinde ich als auf jeden Fall bedauerlich. Und da, glaube ich, könnte man und müsste man ganz, ganz viel verändern, um aus irgendwie auch dieser merkwürdigen Druck- und Zwangsthematik zumindest partiell rauszukommen.
Heike Geißler, Sie sind Autorin, Schriftstellerin, haben Erfahrung mit Saisonarbeit, wenn ich es richtig weiß.
Ich habe ganz viele Jobs gehabt und bin ja auch ein sogenanntes Arbeiterkind.
Ja, im Dienstleistungszentrum auch. Wir kommen gleich auf Ihre Herkunft auch nochmal, wenn Sie erlauben. Oft ist ja das Ziel zu sagen, oh, so raus aus prekären Verhältnissen in Festanstellung zu wechseln. Aber Sie sagen, das ist im Grunde oft nur eine Fortsetzung prekärer Verhältnisse.
Ja, das sage ja nicht nur ich. Also das sieht man ja. Man sieht es auch zum Beispiel daran, also was ist das Ende eines Arbeitslebens? Wie viele Menschen müssen am Ende ihres Arbeitslebens, wenn sie also den vielleicht ursprünglich mal glorreichen und als entspannt deklarierten sogenannten Lebensabend erreicht haben, müssen Pfandflaschen sammeln. Aber jene, die nicht mehr können, weil die Körper nicht mehr können und vielleicht auch schon ab 50 oder 55 nicht mehr können, dass jene dann kein Geld haben für den Lebensabend, das ist ja so ein Karlauer, das wissen wir alle, dass es da ist und die Politik weiß das auch. Aber das ist ja tatsächlich ein Drama und vollkommen ungerecht, dass Erwerbsarbeit und Festanstellung dazu führt, dass es letztendlich nicht reicht.
Arbeit ist in unserer Gesellschaft prämiert. Wer von sich sagen kann, keine Zeit zu haben, weil er so viel zu tun hat, ist ein toller Typ. Andersrum formuliert, nichts tun ist verwerflich. Viel wert ist, wer von sich sagen kann, viel zu arbeiten.
Genau, das wird immer noch erzählt und ich arbeite auch für mich selber daran, das so nicht weiter zu erzählen. Das fällt mir schwer. Ich bin ja auch so groß geworden, dass man ganz fleißig sein muss und immer irgendwie aktiv und es ist sexy, keine Zeit zu haben, nicht zu entspannen oder schnell mal irgendwie besten, was vielleicht in den Urlaub jetten oder was Menschen so alles tun, um bloß nicht zur Ruhe zu kommen, um bloß nicht auf andere Ideen zu kommen, vielleicht das Leben gar nicht so toll zu finden oder Ängste zu haben, Zukunftsängste. Genau, aber das stimmt nicht. Also nicht zu arbeiten ist auch sehr schön.
Sie sind Autorin und Schriftstellerin und haben gesagt, Sie kommen aus einer ostdeutschen Arbeiterfamilie, wenn ich es richtig weiß, in Sachsen. Sie sind weit entfernt davon, sowas schön zu reden, ne?
Ja, schön reden. Nein, also das ist einfach ein Umstand. Also ich bin da so aufgewachsen. Ich glorifiziere das nicht. Ich romantisiere das auch nicht. Ich sehe ja auch, welch schweres Leben meine Eltern haben. Und ich glaube, ein Teil meiner Arbeit oder der Kritik an der Arbeitswelt, der Kritik an unserem Wirtschaftssystem und auch an vielen Bereichen der Politik und mein Plädoyer auch für eine Faulheit, die ja schon auch eine komplexe ist, weil das ist eine Faulheit, eine Muße, in der auch Kritik an den bestehenden Verhältnissen erst einmal aufkommen kann, braucht ja Zeit, auch eine fundierte Kritik, aber das führt zu weit sozusagen. Aber ich habe versucht, irgendwie auch meine Eltern im Nachhinein zu verteidigen oder zu kritisieren, was sie sich selber nicht zugestanden haben zu kritisieren. Weil für sie ist es genauso gewesen wie für ganz viele andere sehr fleißige Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dass man arbeitet und ein Chef hat Recht und das muss man halt machen und dann muss man sich, das muss man durchziehen und egal, ob es weh tut, ja, bedauerlicherweise ist man am Ende des Arbeitslebens dann sehr oft sehr krank.
Als Literatin und freie Autorin im Übrigen fällt Ihnen vielleicht ein Plädoyer für Faulheit etwas leichter, etwas anspruchsvoller gesagt. Sie sehen durchaus, es gibt alternative Entlohnungsformen, die sehr wertvoll sind, ne?
Ja, ja. Ich bin ja auch noch nicht auf den finalen Trichter gekommen. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, wie es ohne Geld geht. Aber Menschen an sich können eine ganz fantastische Angelegenheit sein und sich auszutauschen. Hier ist auch eine schöne Fliege, die umschwirrt mich hier gerade, ein ganz dicker Brummer. Auch sich mit einer Fliege zu beschäftigen, kann sehr bereichern, seinen Blick irgendwohin. Und das muss nicht irgendwo anders in weiter Ferne sein. Also was haben wir eigentlich vor der Nase zu schauen, sich zu interessieren für die Arbeit anderer Leute, die Tätigkeiten anderer Leute, die Interessen anderer Leute. Außerhalb von Polemik, so einer populistischen Zuspitzung, da ist so viel Raum und wir erleben gerade wahnsinnig viel Verkürzung in allen möglichen Debatten. Jetzt drifte ich irgendwie ab, das tut mir leid. Ich schaue die gar nicht. Das sind ein wahnsinnig schönen Partner. Das ist auch eine Form der Entlohnung für mich, ja, sozusagen, die ich heute ja arbeite.
Eben, denn Sie treten bei den Festspielen in Recklinghausen auf. Ja. Kunst ist auch so eine Entlohnungsform. Jetzt will ich nicht ein großes Fass aufmachen von honorarpflichtigen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen in den Künsten, aber die Kunst beschenkt auch reich, ohne dass man bei ihr viel verdient, ne?
Das kommt ja drauf an. Also man kann partiell auch sehr gut mit Kunst verdienen. Nicht alle und die Zeiten werden schwieriger für sehr viele, aber es ist ja nicht speziell oder nicht grundsätzlich nur prekär. Das wäre viel zu verkürzt gesagt. Was ich erlebe, und ich habe den Eindruck, dass das auch anderen so geht, ich gehe viel gieriger jetzt zu Veranstaltungen. Es ist etwas wie, man muss das mal schnell noch machen. Also ich komme aus Sachsen, da wohne ich auch noch. Sachsen-Anhalt, Nachbarland. Wie wird es nach den Wahlen im Herbst dort weitergehen und all diese, wir haben Wolfram Weimer, der ja auch in den Kulturbetrieb sehr eingreift oder in die Praxis, in die kulturelle Praxis. Was ist die Zukunft eigentlich? Und ich bin so gierig auf das, was in Öffentlichkeiten passiert, auch auf den Public Space, den öffentlichen Raum. Was alles ist da möglich und was haben andere Leute zu sagen und was kann ich eigentlich auch lernen und was muss ich irgendwie auch wissen für diese doch so ein bisschen härter werdenden Zeiten?
Sie sind aber gerne Schriftstellerin.
Ja, weil mein Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Ich mache ganz viele andere Sachen auch, aber ich habe mich entschieden, das heißt alle Schriftstellerin. Also ich kann noch auf einer Bühne stehen und irgendwas machen, was eher mit Theater zu tun hat, aber ich mache das als Schriftstellerin. Bei mir kommt Arbeit auch so ganz plötzlich. Ja, ich mache irgendwas und plötzlich ist es sozusagen Arbeit, ohne dass ich das wirklich bemerke. Und das ist schon sehr traumhaft. Und das geht vielleicht auch nicht immer so, das weiß ich nicht. Und vielleicht habe ich auch nicht immer Lust darauf. Aber für den Moment, und der währt vermutlich noch eine Weile, finde ich das schon, das ist ein ziemlicher Traumjob, ja.
Und plötzlich ist es Arbeit. Schriftstellerin Heike Geißler, Autorin des Buches Arbeiten über schöpferische Faulheit, die Schönheit vor der Nase und alternative Entlohnungen. 3 Tage lang finden in Berlin ab heute die russischsprachigen Literaturtage statt. Das ist eine Buchmesse, die anderen ungehörten Stimmen eine Bühne bietet. Verleger, Übersetzer, Agenten, Publikum werden da zusammengeführt. Den russisch-schweizerischen Schriftsteller Michail Schischkin, der mit seinen Büchern auch die Propaganda Putins entlarvt, habe ich gefragt, warum ist diese Buchmesse, zum zweiten Mal übrigens, so wichtig und so nötig?
Es ist sehr wichtig und es ist sehr nötig, vor allem als Zeichen. Man muss das Zeichen setzen. Die Leute im Kreml, die sind sicher, wer Russisch spricht, ist ihr Sklave. Wo Russisch gesprochen wird, ist ihr Territorium. Also wir möchten hier klares Zeichen setzen. Wir sprechen Russisch. Wir sind nicht eure Sklaven. Ja. Also wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf gegen diese Aggression. Und wir verteidigen die Würde unserer russischen Sprache.
Herr Shishkin, Sie sind letztes Jahr von der russischen Regierung zum ausländischen Agenten ernannt worden und haben gerade auch gesagt, die Sprache gehört nicht der Regierung alleine. Was bewirken Zensur, Verbot und Verfolgung?
Die Kultur kann nur frei sein. Wenn die Kultur nicht frei ist, dann ist es nicht Kultur überhaupt. Das, was in Russland von der Literatur, von der Kultur, von der Kunst, vom Regime erwartet wird, das ist nur Patriotismus. Für das Regime, die Literatur ist nur ein Instrument, um Patrioten zu erziehen. Schauen Sie mal, wie viele Schulen gibt es in Russland? Hunderttausende. In jeder hängt ein Porträt von Tolstoi. Kein Lehrer wird sein Zitat anhängen, Patriotismus ist Sklaverei. Denn der Sinn des Ausbildungssystems in der Russischen Föderation ist, hörige Patrioten zu erziehen, die das Regime mit dem Vaterland immer verwechseln. Das ist wichtig, dem etwas entgegenzusetzen und diesem Schweigen der Kulturschaffenden in Russland kann man nur das freie Wort entgegensetzen. Das, was wir frei laut sprechen, das ist schon unsere Waffe.
Dem etwas entgegensetzen, sagen Sie. Das heißt, es gibt eine Sprache jenseits der staatlichen Propaganda, für die aber Ihre Messe nötig ist.
Können Sie sich vorstellen, wie viele Millionen Menschen, die Russisch sprechen, jetzt im Westen, in der ganzen Welt zerstreut sind. Ja. Russland haben Millionen verlassen. Das sind vor allem gebildete Leute, die Kulturträger sind, die Kultur schaffen, die Kultur genießen und für die die Kultur lebenswichtig ist. Hier in der Messe gibt es so viele neue Verlage, die jetzt in den letzten Jahren gegründet wurden und die alle existieren, das heißt, die können ihre Bücher verkaufen. Es gibt so viele Leute, die neue Literatur brauchen. Die Literatur, die mit den Problemen der Zeit, mit dem Krieg, mit der Aggression gegen die Ukraine sich auseinandersetzen.
Herr Shishkin, was sind das für Verlage und was ist das für Literatur, die in Russland nicht verlegt werden kann? Was sind das für literarische Projekte? Können Sie uns Beispiele geben? Ist das zeitgenössische Literatur? Sind das zeitgenössische gesellschaftliche Themen? Was ist das?
Es gibt Hunderte und Tausende von Neuerscheinungen, auch Bücher, die versuchen, das zu erklären, das zu verstehen, was mit Russland passiert ist. Und Sie wissen, ich habe immer gedacht, wie kann ich diese neue russische Literatur unterstützen. Und im letzten Jahr habe ich mit meinen Freunden, Schweizer Slawisten, den unabhängigen Literaturpreis DAR gegründet. Und der eigentliche Preis ist der Übersetzungsbeitrag ins Englische, ins Deutsche und ins Französische. Denn so viele Bücher, die auf Russisch jetzt verlegt werden, die werden gar nicht übersetzt. Also vor dem Krieg kamen die Übersetzungsbeiträge aus Moskau. Jetzt wird Moskau die Autoren, die gegen den Krieg sind, nicht unterstützen. Und das ist unsere Verantwortung, auch die Übersetzer aus dem Russischen zu unterstützen. Das ist mein persönlicher Beitrag, was ich dazu leisten kann.
Dazu ist die Messe wesentlich da, also russischsprachiges Verlagswesen in Europa zu etablieren, Übersetzungen möglich zu machen und vor allem eben auch Stimmen zu Gehör zu bringen, die sonst nicht publizieren könnten.
Absolut. Und das ist wichtig, es ist nicht nur alles auf Russisch. Zum Beispiel jetzt habe ich an einem Podium teilgenommen, wo die Übersetzerinnen aus dem Russischen ins Deutsche die Probleme besprochen haben, die sie jetzt haben. Ja.
Welche sind das?
Es wird viel weniger aus dem Russischen übersetzt. Und schauen Sie mal, wenn jemand einen Namen hat, ja, wenn ein Akunin, ein Nulitzki oder ein Schischkin, dann ist es kein Problem, einen Verlag zu haben. Aber wenn du keinen Namen hast, wenn du jung bist oder weniger bekannt, dann stehst du vor der Mauer der Übersetzung. Dann wird der Verlag einfach einen unbekannten Autor im Westen nicht veröffentlichen. Deshalb ist unsere Aufgabe, auch diese neue Literatur in der russischen Sprache im Westen bekannt zu machen. Es gibt Autoren jetzt in der ganzen Welt, die auf Russisch schreiben, zum Beispiel Kurkov aus der Ukraine oder Nobelpreisträgerin Alexejewitsch in Belarus, die schreiben auf Russisch, aber die machen keine russische Literatur. Das sind keine russischen Autoren. Sie machen ihre eigene Literatur. Also die neue Literatur in der russischen Sprache gehört nicht dem Territorium, sondern der Weltkultur, der Weltliteratur.
Sagt Michail Schischkin über die Berliner Buchmesse der russischsprachigen Literatur. Wir kommen zur bildenden Kunst. Der britisch-indische Bildhauer Anish Kapoor ist ein Star des Kunstbetriebs, das kann man sagen. Er ist bekannt für riesige, formschöne Außengroßskulpturen, etwa das Cloud Gate, die sogenannte Bohne im öffentlichen Raum von Chicago. Eine Art riesige, nierenförmige Bohne, polierter Edelstahl, der natürlich stark spiegelt, die Welt verdoppelt, verformt, verändert. Geometrisch abstrakt, ein bisschen biomorph sind seine Skulpturen durchaus. Irgendwo so zwischen Hans Arp und Tony Craig, nur viel größer. Im Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum im Zentrum für europäische Skulptur hat er eine Ausstellung, eine Werkschau. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Christiane, kann man um seine Kunst herumgehen, unten durch, nach oben und unten blicken? Wie ist das? Sind die so groß, wie ich es gerade vermutet habe?
Ja, und das ist eine Mischung eigentlich zwischen Kirmesattraktion, zwischen Erhabenheit. Und dass man sich ganz klein vorkommt, dass man sich wieder ganz lustig vorkommt. Und man fragt sich, warum dieser Künstler so auf Preis gekrönt ist und so hochgejubelt wird. Mein Eindruck war, dass man diese Zeitreise durch die Karriere dieses Künstlers durchschreiten kann, ohne irgendwie überrascht zu werden. Überrascht werde ich eigentlich nur von mir. Es gibt den großen Saal für Sonderausstellungen. Da sind diese zwei S-Kurven und das ist wirklich polierter Stahl. Ich weiß nicht, wie viel Meter lang, also bestimmt 20 Meter lang. Und du gehst auf diese Kurven zu und dann bist du plötzlich klein und dick. Und dann bist du groß und dünn. Und dann verschwindest du. Und denkst, eben war ich doch noch. Und dann siehst du an den Wänden, da sind zwei konvexe Spiegel. Und ich gehe auf diese Spiegel zu, ganz schwarze Spiegel. Und dann sehe ich mal eine lila Farbe und dann sehe ich eine grüne Farbe. Dann sehe ich mich mittendrin und sehe das drumherum. Und plötzlich bin ich weg und ich sehe nur noch mich. Und das ist irritierend, das ist der Spaß mit der Illusion. Aber ich frage mich da wirklich, wo ist die Beziehung zu dem Meister des Hauses? Also wo ist die Beziehung zur Skulptur oder wo ist die Beziehung zu Lehmbruck? Draußen stand früher immer eine Skulptur.
Ist das nicht ein Spiel mit Selbstbildern, Christiane? Durchaus? Körperlos, wenn es sozusagen Bilder sind, die da erzeugt werden?
Ja, aber Michael, da werden Bilder erzeugt. Ich gehe dann auf eine Wand zu und ganz diffus und weiß. Und je näher ich komme, desto mehr sehe ich, Mann, Mann, Mann. Und das heißt, die Arbeit heißt, ich bin schwanger. Und aus der Wand kommt plötzlich eine weiße Beule. Und gucke ich von der Seite, denke, 9. Monat. Ja, aber was bedeutet das? Viel schöner sind zwei frühe Arbeiten und die sind in einem Schwarz, was er sich hat patentieren lassen. Die sind aus Nanoröhrchen und du gehst auf diese Arbeiten zu und du denkst, ha, Malevich, schwarze Quadrat habe ich schon mal gesehen. Dann gehst du näher darauf und das andere ist ein schwarzes Oval. Und du denkst, diese Arbeit schluckt dich. Dieses Schwarz schluckt wirklich alles an Licht. Und dann guckst du mal seitlich und was ist vor diesem schwarzen Quadrat? Eine schwarze Form, eine viereckige Form. Und neben dem Oval auch eine ovale Form. Es ist also wirklich eine plastische Form, die aus dem Raum, eigentlich aus diesem schwarzen Raum. Und da fragst du dich, wie ist es gemacht? Und das ist vielleicht eine Frage, die man bei der Kunst ganz oft stellen muss. Wie ist es gemacht? Und nicht aus Nanoröhrchen oder gut oder schlecht.
Hm. Ich habe gesagt, das ist eine Werkschau. Sieht man auch oder kommt man in Berührung mit frühen, mit vorskulpturalen Arbeiten, also malerischen Arbeiten etwa?
Nein, er ist jemand, der sich genannt hat, er sei eigentlich ein Maler, der Bildhauer geworden ist. Es entstehen manchmal Bilder im Kopf oder es gibt eine Arbeit aus Wachs, die auch sehr olfaktorisch ist. Es riecht irgendwie nach Honig und die hat was mit der ersten Geburt zu tun. Und du kannst aber nicht da durchgehen, aber die ist so groß, also auf Menschenmaß. Und das ist aber, als kämst du aus so einer Ursuppe, dann sind da plötzlich so Beulen und dann geht das nach draußen und wieder nach, also sehr, sehr, sehr barock. Und auf der anderen Seite eigentlich die hochtechnologische Seite mit dem polierten Edelstahl, wo sich alles spiegelt. Also ich habe noch nicht den richtigen Zugang zu diesem Werk gefunden, obwohl ich die Arbeiten seit 40 Jahren kenne. Und dass man sich irgendwo verliert oder dass man auf dem Boden denkt, da ist ein Loch und man geht drauf zu und man könnte reinfallen, aber dann ist es nur Täuschung. Ich denke, dass Kunst nicht nur aus Täuschung bestehen sollte oder dürfte.
Ein Werk, das Christiane Fiel aber nicht ganz überzeugt und doch als Werkschau, ich glaube, die erste in Deutschland nach über 10 Jahren zu sehen ist, also sehr umfangreich. Wer mit dem Werk von Anish Kapoor in Berührung kommen will, kann das im Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum, dem Zentrum für europäische Skulptur, tun. Womit wir zu einer anderen Bühne wechseln, nämlich der Sprechbühne. Der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler, der hat Talent, das kann man sagen. Romane wie Der Trafikant oder Ein ganzes Leben, das waren Bestseller, wurden sogar verfilmt. Er schreibt aber auch Drehbücher, ist Schauspieler selber, hat viel Theater gespielt und steht auch vor der Kamera. Als Dramatiker tritt er nun auch noch hervor. Und sein neuer Roman Die Straße ist gerade erschienen, zeitgleich wurde sein erstes Theaterstück uraufgeführt am E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg. Intendant Jon von Düffel gewann den Autor für Die Bühne und das Stück spielt im Kunstmilieu und heißt ganz zutreffend Vernissage. Christoph Leibold hat's gesehen.
Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Morgen ist Vernissage und die Bilder hängen wie Leichen an der Wand.
Ein eitler, aber mediokrer Künstler, ein narzisstischer Familienpatriarch, der nicht loslassen kann und dessen Sohn, der endlich die väterliche Galerie Kaiserling übernehmen will. Dazu die trunksüchtige Frau des Sohns, seine stichelnde Schwester sowie einige Galerieangestellte. Das klingt nach dem Personal für eine süffisante Satire über den Kunstbetrieb. Und tatsächlich seziert Robert Seethaler mit schön fies funkelndem Witz und flotten Dialogen eine Szene, die sich mit hochtrabendem Kunstbetrachtung Gefloskel vor allem der eigenen Wichtigkeit versichert.
Wir sind also heute hier beisammen, um einen Künstler in unserer Mitte willkommen zu heißen, dessen Werk im Spannungsraum zwischen Figuration und Abstraktion in poetischen Suchbewegungen von Vergänglichkeit und Melancholie erzählt, dabei Momente der Schönheit offenbart und dabei auch den gleichzeitig asymmetrischen, sozusagen ins Rutschen geratenen Sensualismus unserer Zeit dokumentiert. Den Betrachter durch Irritation heraus.
Die böse Pointe zur titelgebenden Vernissage kommt exakt niemand, also keinerlei Publikum. Anwesend sind nur die, die ohnehin mit der Galerie zu tun haben. Niederschmetternder kann man die völlige gesellschaftliche Irrelevanz dieser von der eigenen Bedeutung durchdrungenen Kunstblase nicht vorführen. Seethaler erzählt in 4 Akten von der Vorbereitung der Vernissage, vom Tag danach und natürlich von der Ausstellungseröffnung selbst, bei der ein üppiges Buffet die Bilder zum dekorativen Beiwerk degradiert.
Also ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast, Leute, aber diese Wurströllchen, die sind wirklich grandios.
Das ist kein gelegter Nougat-Braten!
Also, die Scheiben sind so hauchdünn geschnitten, man kann hindurchsehen, damit sie gegen das Licht
hängen. Diese zentrale Szene inszeniert Uraufführungsregisseurin Jana Fetten als grell überzeichnete Farce. Ansonsten aber verschleppt sie das Tempo, bedient nicht das Boulevardeske der Textvorlage. Fetten interessiert sich offenkundig eher für die tschechow-artige Figurenkonstellation. Jeder liebt hier den Falschen. Der Patriarch, vor allem sich selbst, seine Tochter den Künstler, der Künstler die Praktikantin der Galerie und so weiter. Die Liebe ist hier ebenso sehr zum Scheitern verurteilt wie die Kunst, von der es im Stück einmal heißt, sie sei nichts anderes als die Sehnsucht nach Ewigkeit. Im Angesicht der Unendlichkeit aber wird alles Streben des Menschen, selbst das Edelste und Erhabenste, lachhaft. Diese Lächerlichkeit macht auch Seethalers Figuren so komisch und in der komischen Vergeblichkeit ihrer Bemühungen tragisch. Insofern reicht das Stück über die Satire hinaus. Seethaler macht sich nicht einfach lustig. Die Kunst ist nichts, doch sie ist alles, was wir haben. Diesen Satz hat der Autor dem Stück als Motto vorangestellt. In Jana Fettens Inszenierung aber herrscht, trotz einiger gelungen berührender Momente, ein Ton bleischwerer Betroffenheit vor, unterlegt immer wieder mit düsterer Musik. In der Mitte des Bühnenbilds von Genia Leis wächst ein Baum in die Höhe. Der kommt tatsächlich vor im Stück. Wilbert Kaiserling hat ihn vor 30 Jahren bei der Gründung der Galerie gepflanzt. Dass er im Bamberg aber völlig kahl ist, nimmt sich aus wie ein Wink des Regieteams, quasi mit dem Baumstamm, dass die Kunst, um die es hier geht, fruchtlos ist.
Wie finden Sie meine Bilder? Seien Sie ehrlich.
Das Problem von Jana Fettens Inszenierung ist, dass die Regisseurin selbst Kunst schaffen will, Regiekunst. Das ist per se nichts Schlechtes, nur will Fetten Kunst so machen, dass man es auch garantiert sieht. Sie setzt Regietheater-Duftmarken und macht sich damit selbst wichtig. Letztlich, und das ist nicht ohne Ironie, letztlich ähnlich wie Seethalers Figuren. Die Kunst aber, nach der Vernissage verlangt, wäre Understatement, sich als Regie zurückzunehmen, auf das der Text seinen lakonischen Witz entfalten kann und darin seine Tragikomik.
Christoph Leibold über Vernissage von Robert Seethaler, gesehen am Theater in Bamberg. Eine gute Woche vor Beginn der Kunstbiennale von Venedig, da ist die internationale Jury geschlossen zurückgetreten. Mehr weiß dazu in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Ja, das war gestern Abend eine überraschende Entscheidung. Und zur Begründung hat die fünfköpfige Jury auf ein Statement aus der Vorwoche verwiesen. Da hatte sie angekündigt, keine Preise für Pavillons von Ländern zu vergeben, deren Staats- und Regierungschefs vom Internationalen Strafgerichtshof Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Namen wurden zwar nicht genannt, aber gemeint waren damit natürlich Putin und Netanyahu, betroffen also Russland und Israel. Die Biennale-Leitung hatte Russland die Teilnahme diesmal wieder gestattet und dafür viel Kritik geerntet, auch von der italienischen Regierung und von der EU-Kommission, die drohte, Fördermittel in Millionenhöhe zu streichen. Die Entscheidung der Jury zur Preisvergabe hatte die Biennale-Leitung aber akzeptiert und auf die Unabhängigkeit der Jury hingewiesen. Warum also ist die Jury jetzt trotzdem zurückgetreten? Dazu die Deutschlandfunk-Kulturredakteurin Linda Schildbach.
Man weiß, dass am Mittwoch Gesandte des italienischen Kulturministeriums auf der Biennale vorab waren. Man weiß nicht wirklich, ob es nicht vielleicht doch von russischer Seite mehr Druck gab nach dieser Juryentscheidung. Gleichzeitig, was auch ein Punkt sein könnte, gab es sehr große Entrüstung und Aufregung von israelischer Seite über diese Entscheidung. Da gab es auch sehr großen politischen Druck. Der israelische Außenminister hat sich da eingemischt und der Künstler, der Israel vertritt, der hatte Anfang der Woche auch gesagt, er habe sich wegen dieses Verbots der Jury juristisch beraten lassen. Auch der italienische Kulturminister hat ihm diese Woche Unterstützung ausgesprochen. Und vielleicht ist das so eine Gemengelage, die doch hinter den Kulissen noch viel mehr gewirkt hat, als das, was dann zunächst offiziell verkündet wurde.
Nach dem Rücktritt der Jury hat die Biennale jetzt jedenfalls bekannt gegeben, dass es erst am Ende der Kunstschau im November Preise geben soll. Und wer die gewinnt, das soll das Publikum entscheiden. Ausgeschlossen würde niemand. Vorgestern ist im Zentrum von London eine Statue auf einem Sockel aufgetaucht. Gestern Abend hat sich dann der Street-Art-Künstler Banksy zu dem Kunstwerk bekannt. Es handelt sich um eine überlebensgroße Figur, der eine Flagge ins Gesicht weht und die deswegen in den Abgrund läuft. Das Werk wurde als Warnung vor blindem Nationalstolz verstanden. Und die Lufthansa hat sich bei Filmemacher Pavel Talankin entschuldigt, weil sie seine Oscar-Statuette nach der Landung in Frankfurt nicht mehr gefunden hat. Wochenlang war Talankin mit dem Oscar im Handgepäck gereist, bis er ihn in New York nicht mitnehmen durfte in den Flieger. Er könne als Waffe genutzt werden, hieß es. Der Oscar kam also in den Frachtraum. Jetzt ist die Statuette aber zum Glück wieder aufgetaucht und soll dem Regisseur von Nobody gegen Putin so schnell wie möglich übergeben werden.
Die Kulturmeldung waren das mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend und die berichten unter anderem über Hunderttausende, die am 1. Mai demonstrieren. Ihnen einen guten Abend.